Ja, jetzt haben wir gestern Abend wichtige Dinge gehört und wichtige Dinge geteilt über den Anfang des Anfangs, wie es alles beginnt und dass wir geschaffen sind, um Gottes gegenüber zu sein, dass wir geschaffen sind, um zu leben. Wir sollen leben, das ist unsere erste Bestimmung, unsere erste Berufung. Du sollst leben. Und wenn du willst, sag, ja, ich will.
Ja, ich will.
Es ist mit dem Leben richtig, ein Bund zu schließen. Die Bibel sagt, es gibt auch einen Bund mit dem Tod. Aber wir wollen einen Bund mit dem Leben schließen. Dass wir den Weg des Lebens gehen, dass wir Experten werden für das Leben, dass wir die sind, die wissen, wie das geht. Die Welt weiß das nicht. Sie weiß, wie Sterben geht. Aber wie Leben geht, das weiß sie nicht. Und leider wissen das auch viele Christen auch nicht, wie Leben geht. Sie haben das also dann irgendwie bekommen in der Bekehrung und ihnen wird klar gemacht, ja, jetzt hast du das und jetzt ist das gut und jetzt glaubt das und fertig. Und ganz so einfach ist das nicht, ne? Habt ihr schon gemerkt. Ja, wir haben einen unglaublichen Ringkampf mit dem Tod. So, das geht mit der Bekehrung los. Die Bekehrung ist eigentlich ein Anfang der Bekehrung. Und die Bekehrung geht weiter. Die Bekehrung will immer weiter durchdringen. So, die möchte uns immer weiter bekehren. So, es gibt Teile in uns, die haben sich noch gar nicht so richtig bekehrt. Die sind noch ganz in der Angst und in der Isolation und in der Waisenschaft. Die haben das noch gar nicht kapiert, was passiert ist. So, die Bekehrung geht immer weiter. Bekehrung ist nicht ein Punkt, sondern ein Weg. Früher dachten wir, es ist ein Punkt, bekehrt, fertig, das war's. Nee, es ist schon der Anfang, aber ein Anfang, der sich jetzt entfaltet. Immer weiter. Die Bekehrung hat nie ein Ende. Und die Taufe, oh, auch wieder, dass wir gedacht haben, Taufe ist ein Punkt. Und wir würden dann einmal in das Wasser getunkt werden und dann ist die Sache geritzt. Jetzt gehören wir dazu und jetzt, ne, irgendwo manchmal noch so an Gottesdienst angehangen, noch eine Taufe. Also ehe deine Seele realisiert, worum es überhaupt geht, ist die Sache rum und wird Kaffee getrunken und fertig und jetzt hast du das. Und jetzt bist du das und jetzt kannst du das. Ja, genau. Jetzt bist du dann der totale Christ. Aber in Wahrheit hast du keine Ahnung. Du weißt überhaupt nicht, was Sache ist. Und auch die Taufe, würde ich sagen, ist ein Anfang. Die Taufe geht immer weiter. Du wirst immer weiter in diese Verbindung, in diese Einheit mit Jesus hineingetaucht und in diese Dimension hineingebracht. Immer mehr, immer tiefer. Diese Taufe geht immer weiter, immer tiefer. Du wirst immer mehr eins mit ihm und sein Tod und dein Tod werden ein Tod und seine Auferstehung und deine Auferstehung werden eine Auferstehung und dein Weg und sein Weg, das wird dann ein Weg. Das wird alles eins. Das ist Taufe. Ja, haben wir das kapiert? Wir haben uns bekehrt. 15, weiß ich nicht, 14 oder hast du dich bekehrt? Irgendwie werden wir dann, ja, dann gucken wir, dass nur alles richtig ist und dass auch nachher das Essen und alles überhaupt stimmt. Dann rein ins Wasser, raus aus dem Wasser. Ja, ich meine, was ist das? Ne? Es ist leider oft so, dass die Leute gar nicht realisieren, worum das jetzt wirklich geht, um einen Bund mit dem Leben. Wir schließen einen Bund mit dem Leben und wir brechen den Bund mit dem Tod. Coole Sache, ne? Aber wer realisiert das? Wer kapiert das in dem Moment? Viele würden sich viele Jahre später gerne nochmal taufen lassen. Jetzt, wo sie besser wissen, worum es alles geht. Und ich kann das vielen nicht verdenken. Und manche Gemeinden bieten das auch an, so eine Tauf.
Refreshing.
So eine Tauferfrischung, so, dass das nochmal so wie Hochzeitstag nochmal, ne? So, dann gibt es nochmal einen Tauftag sozusagen. Und ja. Ja, ich habe oft gedacht, also so Leute, die sich taufen lassen, die müsste man erstmal 2 Wochen in irgendeine Hütte in die Berge schicken und da sollen die erstmal zur Besinnung kommen und erstmal irgendwie beten und fasten und wirklich sich sowas von einlassen auf diese Taufe. Sich einlassen, einlassen. Das ist unser Teil der Taufe. Einlassen. So tief es nur geht, sich einlassen darauf. Und dann braucht man so Taufpaten, die Aufgabe der Taufpaten ist, darauf zu gucken, dass ihr Schützling ohne jede Ablenkung, nichts, um nichts muss der sich kümmern, der muss nur bei der Sache sein. Das wäre mal eine gute Aufgabe, ne, für Taufpaten. Dass man sagt, das ist dein Job, du begleitest den und du lässt ihn nicht entkommen und der muss sich nicht um Essen kümmern, keine Gedanken machen über was ist dann und was ist mit dem und was ist eigentlich da drüben. Nein, du bist nur, für dich geht nur um Leben und Sterben. Du bist nur hier dafür. Ne? Alles andere machen andere. Wäre das schön oder wäre das schön? Man könnte aus Taufe viel machen, eine Initiation. Aber wir haben so ein kleines Ritual draus gemacht und die Leute werden gar nicht wach, was wirklich vor sich geht. Ja. Ich dachte, gestern haben wir noch einiges hat uns vielleicht bewegt und wir wollen vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Ich habe auch einige sehr schöne Geschichten gehört über, was Leute erlebt haben und vielleicht, weiß ich nicht, können wir ein bisschen darüber teilen, wie geht euch das mit dieser Botschaft des Lebens? Wie spricht euch das an? Was macht das mit euch? Wie lasst ihr euch darauf ein? Wie stark ist euer Ja, ich will? Das ist sehr wichtig. Stell dir mal vor dem Standesbeamten, der Standesbeamte fragst, und willst du diesen? Und dann wisperst du so, naja, ganz genau weiß ich auch nicht, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Und ich denke schon, dass ich will. Und also eigentlich ja, ne, so, aber ich weiß auch nicht. Sagen wir mal, ja, alle erwarten, dass ich das jetzt sage, und dann sage ich das, sprich mir nach, ich will, und ja. Okay, und dann ist die Sache, dann bist du dann verheiratet. Oh. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, will vielleicht jemand etwas sagen zu gestern oder was dir in dieser Nacht vielleicht widerfahren ist oder was dich bewegt oder was dir dazu gekommen ist, was du...
Ja, das Thema Leben, das ist ein großes Thema bei mir und ich habe immer wieder gedacht, oh je, okay. Es wird mir einiges bewusster, es wird mir einiges klarer und ich weiß, wo der Herr noch weiter an dem Diamant schleifen darf. Das Thema, das ist ein tiefes oder wie gesagt ein großes Thema, weil ich nicht leben sollte und ich nicht gewollt war und ich in einem Unfall passiert bin und das begleitet mich schon sehr lange und deswegen ist das sehr bewegend für mich und ich strecke mich immer danach aus, nach dem Leben und wenn ich das nicht hätte, wäre ich nicht mehr da und es ist so, dass ich mir das ganz arg wünsche und ich mich auch dafür entscheide. Nur es sind immer wieder viele Dinge in meinem Leben, die mich immer wieder runterziehen und wo ziemlich schlimme Sachen passieren. Und ich dann sehr dankbar bin, dass Gott da ist und dass er mich überm Wasser hält und mir immer wieder die Insel gibt, wo ich hinschwimmen kann. Aber ich merke, gerade auch gestern, oder ich weiß es auch, dass mir da noch einiges, die Freude am Herrn ist meine Stärke, da möchte ich hinkommen, ja. Jetzt mache ich mal Punkte.
Und wir lassen Sie mal sitzen und wir stehen auf und wir sagen, wir sprechen ihr zu, gemeinsam, du sollst leben. Lass uns mal aufstehen, wir sagen es mal. Jesus, in deinem Namen heben wir unsere Hände auf über unsere Schwester und wir widersprechen dem Tod. Und wir sagen, dies ist vorbei. Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Und wir sagen, du sollst leben. Nochmal. Du sollst leben. Nochmal. Du sollst leben. Amen. Und dann fand ich die Geschichte schön mit der Predigtvorbereitung. Doch, erzähl mal. Das ist einfach, weil dieses Gottes Gegenübersein, das fand ich, kam da drin auch schön zum Ausdruck.
Also ich bin Laienpredigerin in der Landeskirche und habe jetzt am 4. Februar habe ich wieder Dienst gehabt und war in der Vorbereitung zur Predigt und habe schon zwei komplette Entwürfe gehabt und die war da einfach ganz durchgelesen und da denke ich, das Gott geht. Und da saß ich da so an meinem Esszimmertisch am Beginn vom dritten Durchlauf und habe gedacht, oh Gott, das regt mir auf, einfach immer so viel Zeit investieren, das sind oft 15 oder 20 Stunden. Und da sagt Gott mir plötzlich, Telefon hat nicht geschält damals. Und da sagt Gott plötzlich, ich genieße es, wenn du an meinem Wort sitzt, dann habe ich deine Aufmerksamkeit. Ja. Ja, ja. Und da war ich doch wirklich völlig verblüfft über dieses Wort und habe da ja, weitergeschrieben und es ist noch gut geworden. Also die Predigt haben viele ganz toll reagiert drauf und da denke ich, ja, es ist gut. Und die haben auch gemerkt, die haben jetzt einfach Geduld, ich mache so lange, bis es gut und fertig ist. Egal wie lang. Genau. Noch mehr. Also Gott hat zu mir gesagt, ich genieße deine quasi ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn du so an meinem Wort sitzt und ringst ums Verständnis von dem Wort. Er genießt, er meine, sonst hat niemand denkt, es müsste andersrum sein. Ich seine, das ist eigentlich der Punkt, gell?
Ja, also ich hatte auch gestern erzählt, Thema Leben. Das fand ich jetzt sehr spannend, hatte ich jetzt mit Gottesarmee nicht gleich in Verbindung gebracht oder natürlich da auch, aber dass es so ein zentrales Thema ist, hat mich sehr gefreut, weil das ist auch gerade ein Thema von mir. Ich habe erkannt, also Hesekiel, die Bibelstelle, die hatte ich, ich tue viel Lobpreis machen und auch mit Gitarre einfach ein paar Akkorde und dann das Wort hernehmen und da hatte ich Hesekiel nämlich schon, also ein paar Lobpreis ausgespielt und es war wunderschön. Und danach kam dann, dass Gott mir gezeigt hat, Liebes, jetzt geht's ums Leben. Also da haben wir ja erstmal das Tote angesprochen und der Odem kommt und jetzt geht's ums Leben. Und deswegen ist es momentan auch so mein Thema. Und ich habe halt für mich erkannt und ich habe es dann auch bei mir in der kleinen Gemeinde gehalten, dass Jesus hat ja gesagt, und das kennt man ja so gut, erster Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich hatte schon erkannt für mich, genau, erster Weg zum Vater, das war mal eine sehr wichtige Erkenntnis für mich, die Wahrheit, die frei macht und das Leben, das hatte ich immer so überlesen für mich. Und jetzt habe ich halt gemerkt, jetzt hat er gesagt, Liebes, ich bin doch das Leben. Und dann habe ich halt erkannt, du meine Güte, ich weiß eigentlich gar nicht, was ist denn Leben? Und dann habe ich echt gemerkt, ich muss viel verlernen, wie er das gestern gesagt hat, der Frank, und wirklich jetzt von Jesus mir zeigen lassen, was eigentlich Leben bedeutet. Und ich merke auch, da gehört halt Akzeptanz von Schmerz dazu, weil ich bin auch jemand, also da wäre ich am liebsten so wie Schmerz, also da bin ich mal weg, ja. Und dann habe ich halt gemerkt, da hat Gott, da ist er so an mir dran geblieben und hat gesagt, da gehört aber alles dazu, gell. Und das war halt wirklich, also ich merke, ich habe ihm jetzt auch schon ein Ja gegeben zu diesem Leben, was er für mich hat. Aber es ist ein Wagnis und da gehört Vertrauen dazu. Und ich merke schon auch, da habe ich auch Bammel davor. Also was kommt jetzt? Ne? Und das ist halt Vertrauen. Und deswegen, also sehr spannend, hat mich sehr angesprochen. Ich bin auch schon sehr bereichert durch die Gespräche mit den Menschen hier. Also ich bin sehr dankbar und glücklich, hier zu sein. Und danke Frank und Team. Gell? Ja.
Ich möchte doch anschließen. Auch wir beide sind Prediger in der Evangelischen Landeskirche. Und wir hatten am Mittwoch einen Dienst in einem großen Altersheim. Es waren relativ viele Leute da. Und da weiß man immer nicht so recht, wie weit darf man gehen, was soll man sagen. Man will sie unbedingt zu Jesus persönlich bringen und sie sollen mit einstimmen, aber man will sie auch nicht verletzen. Gut, ich habe gewagt, eine Erzählung von mir, eine Geschichte zu erzählen, wie wir auf der Insel Rügen von einem Engel, ihr könnt mich dann nachfragen, es war wirklich ein Engel, einen großen Stein bekommen haben mit einem Loch. Den hatten wir immer gewünscht, ich habe nie einen gefunden. Und ich hatte diesen Stein den Leuten jetzt mitgebracht und habe ihnen klargemacht, das, was Gott zu mir gesagt hat. Ihr seid so wertvoll, dass Gott euch eine Schnur durch diesen Stein zieht und an sich, ihr seid aufgehängt an Gott selber. Ihr hängt an ihm, ihr dürft leben, egal was kommt. Ihr seid wirklich geliebte Kinder. Und habe es dann gewagt, eine Art Übergangsgebet zu sprechen und Übergabegebet zu sprechen, Entschuldigung, und immer eine Pause zu machen, zu sagen, wenn ihr mit einig seid, sagt innerlich Ja dazu. Das war aber das Höchste, was man im Altersheim tun kann, aber sie waren begeistert.
Bei dem, was ich sage, weiß ich noch nicht, ob ihr klatscht. Vielleicht werde ich jetzt noch den Rest dieses Wochenendes ganz schräg angeguckt, aber ich bin ehrlich. Ich komme aus einem evangelischen Pfarrhaus und aus der Landeskirche, bin Gegner der Landeskirche gegenüber, ein entschiedener Verfechter der Landeskirche. Allerdings, ich sehe genauso auch die dunklen Stellen. Kurz und gut, als ich dich, lieber Frank, zum ersten Mal sah, war ich doch etwas reserviert, ich sage das ganz ehrlich, und dachte, naja, also so meine Hutnummer und Schuhgröße ist das vielleicht doch nicht ganz. Und habe gestern Abend, ich mache das immer unter der Bettdecke, das Reden mit Gott, das geht dann ganz gut und wunderbar. Und da sagte mir dann Gott, wander nicht aus, sondern bleib hier. Und das habe ich auch vor.
Das, du sollst leben, ich kenne das schon ein bisschen vom Frank und es hat bei mir, wo ich das erste Mal gehört habe, so wie eine Bombe eingeschlagen. Ich war ja eigentlich ein Arbeiter für Gott, teilweise hat es mich überfordert, habe es aber auch gern gemacht und habe gedacht, ja, dadurch kriege ich meine Anerkennung von ihm und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich verkehrt, ich kann es mir eh nicht verdienen und es hat mich so befreit und hat mein Leben total verändert.
Ja, das hört man ja gerne. Das hört man ja mal gerne. Ich bin nicht hier unter lauter Predigern, das muss ich mir aber wirklich jetzt mal langsam echt Mühe geben. Sehen, was ich hier erzähle. Aber kurz, Wolfgang.
Ja, ich versuch's. Unter einer Viertelstunde. Und zwar bei mir war das so, ich habe mich bekehrt 2001, um das Ganze abzukürzen, habe immer gedacht, ja, ich bin eigentlich Christ und ich habe auch gern für Jesus was gearbeitet. Und ja, weil ich musste mich als Kind immer sozusagen, musste immer gut sein, damit ich Zuwendung und Nähe bekam. Und 2016, am 21. März, der Frühlingsanfang, da bin ich morgens um 6 Uhr auf die Autobahn gefahren. Ich fahre oft eine Stunde oder anderthalb Stunden auf der Autobahn zum Arbeiten. Und plötzlich hat mir der Heilige Geist in einem Augenblick mein ganzes Leben gezeigt. Und zwar überall, wo dieser Geist des Todes noch Anrechte hatte. Das war so unfassbar. Ich habe angefangen zu weinen. Habe wirklich also geschrien und habe um Vergebung gebeten und da waren Dinge dabei, zum Beispiel habe ich 2 Abtreibungen, also nicht persönlich, sondern ich habe es zugelassen, dass eben diese Kinder abgetrieben worden sind Und da waren noch andere Sachen und auch meine Vorfahren. Ich habe plötzlich genau gewusst, warum dieser Geist des Todes Anrechte hatte. Und ich war auch, wie sie gesagt hat, nicht erwünscht. Meine Mutter wollte mich, hat zumindest sich mit den Gedanken getragen, mich irgendwie loszuwerden, als ich noch ganz klein war. Und das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, diese Buße. Ich habe wirklich das Blut Jesu über alles drüber. Ich bin meine ganzen Vorfahren durchgegangen und habe am Schluss, ich bin ja auf der Autobahn gefahren, das habe ich irgendwie gar nicht realisiert, dass ich auf der Autobahn fahre. Erst als es fertig war, habe ich gedacht, wie bin ich jetzt da eigentlich diese 20 Kilometer oder so weit gekommen oder 20 Minuten gefahren, habe ich gemerkt, das ist wie wenn ein Schalter umgelegt worden ist. Und ich habe gewusst, ganz, ganz tief innen, dass ich leben darf, dass ich leben soll. Und das hat mich dann wirklich hinterher, ich fand, ich muss 58 Jahre alt werden, um zu wissen, dass ich leben soll. Das hat mich eigentlich wirklich, und dann kam der Frank, den habe ich damals noch gar nicht gekannt, und erzählt solche Sachen. Und jetzt bin ich natürlich dran, dieses Leben immer mehr in Angriff zu nehmen und zu leben.
Ganz kurz, das wollte ich euch noch sagen, weil das ist wirklich von Gott über das Leben von mir, was ich jetzt auch erst mitbekommen habe. Ich habe ja gerade was zu dem gesagt und ich heiße Eva und Eva heißt das Leben, die Erstgebärende. Und das ist mir jetzt erst, wird es mir bewusst, das war ein Name, den ich nie gemocht habe. Und ja, das wollte ich nur noch dazu sagen, dass das ein Wunder ist.
Das ist aber schön, oder? Sowas zu teilen. Ja. Früher habe ich sehr viele Männer, ich habe Männerkreise gemacht, Männerarbeit gemacht. Und wenn ich die Frage gestellt habe, ob die leben wollen, waren die Männer sehr verhalten. Da gab es keine spontane Antwort, ja klar oder so. Es war immer ein Überlegen, ja, also will ich denn wohl eigentlich wirklich leben? Das konnten die Mehrheit nicht mit Ja beantworten. Konnten die nicht. Die sahen so dieses Leben, was eigentlich Sterben war, ne? Und nicht wirklich Leben, sondern noch Sterben. Und wofür, ne? Wofür die Mühle? Wofür der Stress? Wofür das alles? Ne? Und das soll ich wollen? Weiß nicht. Und natürlich diese Minderwertigkeit, tiefe Minderwertigkeit, ich bin auch nichts wert und ob es mich nun gibt oder nicht, ich meine, das macht ja nur keinen Unterschied, oder? Ein Esser zu viel in der Welt kann auch weg, das ist ja, sagen ja, sagt auch die UNO. Es ist alles, ne? Ja, und das ist wirklich ein Problem, weil wenn wir noch nicht wirklich leben wollen, wenn wir uns an diesem Punkt mit Gott noch nicht einig sind, dass wir das Leben erwählen, dann ist alles Nachfolgende obsolet. Das funktioniert nicht. Aber wenn euch das anspricht und wenn ihr merkt, naja, vielleicht habe ich auch noch so ein paar Bindungen an den Tod und habe dann noch so ein paar Altlasten, könnt euch gerne an Klaus und Elfriede wenden, auch seelsorgemäßig. Die können das gut, die machen das die ganze Zeit. diesen einen Bund zu lösen und den anderen Bund auch zu bestätigen. Ja. Sehr wichtig, Gott ist im Geschäft des Lebens. Er macht lebendig. Und sehr viele Leute haben doch gedacht, naja, vielleicht ist Gott doch so der einen umbringt, ne? Und der einen fertig macht und der einen irgendwie in die Erschöpfung treibt. Und genug ist es auch nie, ne? Was man tut. Und so. Und Gott geht es überhaupt gar nicht so sehr um dieses Tun. Ihm geht es vielmehr um das Sein. Und das ist eine Revolution, wenn man das begreift. Du liest das Evangelium ganz anders, wenn du es unter dem Aspekt liest des Seins. Ne? Ich sagte gestern, Gottes Name ist Ich Bin. Und das ist fundamental, dass auch wir diesen Namen haben, dass wir sagen können, Ich Bin. Ich Bin. Und sehr viele Leute sind gar nicht. Die tun nur. Im Englischen kann man sagen, sie sind nicht Human Beings, sondern Human Doings. Sie definieren sich auch ganz allein über das, was sie alles tun. Ne? Und wenn sie dann nicht mehr so leistungsstark sind, ist alles furchtbar, alles voll beschämend und ach, das ist alles ein Drama. Ne? Weil sie gar nicht sind. Und wenn Gott uns das bestätigen kann, du bist und du warst und du bist und du wirst sein, das ist eine Revolution. Das ist eine Revolution. Und dafür ist Jesus gekommen, also er ist tatsächlich gekommen, um den Tod anzugreifen und den Tod in Frage zu stellen und ihm uns zu entreißen. So, der ist sozusagen, ich sage es manchmal so, er ist in das Geschäft des Todes gegangen, da standen wir alle im Regal und hat uns da in seinen Wagen gepackt und ist an die Kasse gefahren. Was ist der Preis? Er hat den Preis bezahlt. Für dich, um dich aus diesem Machtbereich, diesem Geschäft rauszukaufen. Jetzt bist du gekauft. Jetzt bist du rausgekauft. Erlösung ist rausgekauft werden. Es ist für dich bezahlt worden. Du musst mit dem Tod nicht mehr. Ja, so, du musst es nicht mehr. Er hat sein Anrecht verloren. Der Tod von Jesus wurde dir angerechnet. Der Tod hat gesagt, ja, dann nehme ich dein Leben für ihr Leben. Und Jesus sagt, okay, ich zahle. Ich zahle. Und er hat sich hinrichten lassen an deiner Stelle. Und das Gericht sagt, naja, dann kannst du gehen. Und du, ja, aber das kann doch ja nicht sein, ne? Ich meine, doch, du, geh. Und du bist raus aus dem Gericht. Da hast da nichts mehr zu suchen. Du bist erlöst. Was hast du dazu getan? Nichts. Was wirst du je dazu tun können? Du kannst nichts dafür. Er hat das einfach getan. Ohne dich zu fragen. Hat er das einfach getan, weil Jesus weiß, du bist nicht gemacht für Sterben. Du bist gemacht fürs Leben. Und dass du in diesem Geschäft da von dem Tod hängst, das ist ganz verkehrt. Ja, also das ist sehr wichtig. Dies ist einfach die Gnade. Das hat er einfach getan. Das ist vollbracht. Er hat es eben getan. Es ist eben so. Es ist eine Tatsache. Es ist geschehen auf dieser Erde. Ist er hingerichtet worden an deiner Stelle? Der Gerechte für die Ungerechten. Es ist eben passiert. Und wenn deine Zweifel kommen und so, dann kannst du immer wieder auf diese Tatsache hinweisen. Es ist aber eben vollbracht. Ich kann da gar nichts dafür. Der hat das eben einfach gemacht. Es gibt auch Leute, die beschweren sich, dass sie leben. Die sagen, ich habe das ja auch gar nicht, mich hat ja keiner gefragt. So, hätte mich einer gefragt, hätte ich ja auch gar nicht kommen wollen. Ne? Ja, ja. Gut, das Evangelium, es geht darum, dass einer aus dem Himmel kommt, unseren Tod stirbt, damit wir wieder leben können. Damit wir wieder in die Position kommen der Lebenden. Und dass wir dem Leben gehören und dass wir mit dem Leben verbündet sind, dass wir dem Leben dienen, dass wir leben, so sehr wir können. Das ist unsere Aufgabe. Und tatsächlich, wenn wir den Weg des Lebens gehen, wenn das Leben sich in uns mehrt, wenn wir lebendiger werden, das ist super attraktiv. Glaubst du? Ich meine, wenn du mit so einer Flappe rumläufst und ein Scheißleben und so, ja, das ist gar nicht so attraktiv. Am Sonntag natürlich Halleluja und preis den Herrn und so. Aber dann kommt der sogenannte Alltag, ich weiß gar nicht, wer den erfunden hat. Wer hat den Alltag erfunden? Irgendwie die Industrienormtag, wo irgendwie, ich weiß nicht, wer den geschaffen hat. Ne? Durchgetaktet von früh bis spät und wie eine Maschine. Alltag. Ja, also ich habe plädiert für die Abschaffung, jedenfalls dieses Alltags, wie wir ihn definieren und wie wir das so machen, ne? Nämlich wie Maschine. Wir sind ja keine Maschinen. Gerade so gibt es immer so ein schönes Lied, ne? Ich bin keine Maschine, ich bin ein Mensch, ich bin doch keine Maschine. Finde ich schön. Ja, wir sind Menschen und wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, was ein Mensch ist. Und Jesus muss uns das offenbaren. Er ist nämlich der Mensch. Er ist der Mensch. Siehe der Mensch. Ecce homo. Siehe der Mensch. Und wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir in ihm, wer wir auch wirklich sind. Wir können das nur sehen in ihm. Wir schauen auf ihn, wir schauen auf ihn, wir schauen auf ihn. Und dann finden wir in ihm uns. Wir finden in ihm uns. Und in uns finden wir ihn. Das ist ein seltsames Ineinander. Aber das ist es, worum es geht, dieses Ineinander. Er in uns und wir in ihm, das ist der Schlüssel. Das ist der neue Bund. Er in uns, wir in ihm. Und wenn du dir vorstellst, du bist die Rebe an dem Weinstock, dann was macht die Rebe eigentlich? Ja, die ist eben da drin, ne? Die hängt da dran. Das ist wie mit der Kette hier und dem Engel. Ne? Die hängt einfach an dem Weinstock. Und eigentlich ist das nicht ihr Leben, was durch sie fließt, sondern das Leben des Weinstocks. Und eigentlich bringt sie auch nicht ihre Frucht, sondern die Frucht von dem Weinstock. Was macht die Rebe eigentlich? Sie akzeptiert, ich bin eine Rebe. Ich bin dann eine Rebe und Jesus sagt, was diese Rebe tun soll, ist, sie soll in ihm bleiben. Das ist ihre Aufgabe. Bleibt in mir, bleib an dem Wein, bleib da drin, bleib da dran, bleib. Das ist keine riesige Aufforderung, wahnsinnige christliche Leistungen zu vollbringen und Frucht zu bringen und so. Das geht, Frucht bringen geht ganz von alleine. Bist du da drin, bringst du die Frucht. Du kannst ja gar nicht anders, denn du bist ja eine Rebe. Was bist du? Und das ist sehr wichtig, dass wir Jesus diese Frage immer und immer wieder stellen. Jesus, wer bin ich heute? Was ist das heute? Was ist das für ein Tag? Was ist das Leben heute? Wie geht das? Wir müssen diese Fragen stellen, damit wir die Geheimnisse geoffenbart bekommen. Was ist ein Tag? Was ist das Leben heute? Wie lebt man heute denn eigentlich? Ne? Na klar, deine Seele hat den Tag schon vorberechnet. Und hat schon gesagt, naja, ich weiß schon alles, dann stehe ich auf, dann mache ich das. Der Tag ist innerlich schon weg. Schon die ganze Woche, ehrlich gesagt. Du brauchst sie gar nicht mehr zu leben. Du hast die schon durch, bevor sie losgegangen ist. Ist ja Industrienorm. Also das ist ja schon fertig. Ne? Oh, nicht so eine göttliche Woche. Da ist das alles ganz anders. Aber die Seele kann es nicht berechnen, aufgrund dessen, was sie schon erlebt hat. Es ist nicht die Wiederholung von dem, was letzte Woche, es ist nicht die Wiederholung, sondern die Gnade des Herrn ist neu, jeden Morgen. Es ist neu. Jesus sitzt auf dem Thron und sagt, ich mache alles, ich wiederhole alles immer gleich. Wieder Gottesdienst, letztes Mal. So würde jetzt auch sein. Wer sagt das? Ja, das ist diese Berechnung, die die Seele hat und die der Seele so eine gewisse Ruhe gibt. Ja, ich weiß ja schon, was kommt. Und wenn die Schwester XY dann betet, dann weiß ich auch schon, was die betet. Und wenn der Bruder sowieso das Wort ergreift, dann weiß ich schon, was der sagt. Und ich weiß schon alles, ich weiß alles. Und kann getrost einschlafen. Und über diesen Hauskreis weiß ich auch schon alles. Das ist die Pappnase und das ist der Typ und das ist das. Und alles ist schon klar, ne? Wofür gehst du überhaupt hin? Und der Teufel sagt, genau, meine Rede. Wofür gehst du überhaupt dahin? Kannst du dir auch sparen. Kannst du Fernsehen gucken. Aber im Reich Gottes, ein Tag im Reich Gottes ist nicht berechenbar. Und es geht nur durch Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel. In der Welt ist Kontrolle der Schlüssel. Sicherheit durch Kontrolle. Im Reich Gottes ist es aber Sicherheit durch Vertrauen. Sehr wichtig. Ne? Kleine Kinder, wenn das mit den Eltern gut läuft, die machen einfach alles mit. Die können hingehen, wo die wollen, die Eltern. Die Kinder sind begeistert. Ich komme mit, ja. Und so, ne? Weil die Sicherheit ist in den Eltern, ist in diesem Vertrauen. Ne? Ja, wenn die da hingehen, kann ich auf jeden Fall mitkommen. Will ich auch. Aber dann werden wir groß und überlegen uns, ne? Ob ich wirklich mitkomme. Ja, also das ist ein sehr wichtiger Unterschied. In der Welt ist es alles durch Kontrolle und auch die Kirche neigt auch zu dieser Kontrollvariante. Wir haben das alles unter Kontrolle, das Kirchenjahr ist durchgetaktet, so. Dann kommt wieder Ostern, kommt das, jeder Sonntag hat seinen Namen, hat seine Bestimmung, das Rad dreht sich rund. Ne? Und das gibt Orientierung und das gibt so eine Sicherheit durch Kontrolle. Ne? Wir wissen genau, was läuft. Und dann taucht Jesus auf. Jesus ist ja auch schon mal in die Synagoge gegangen. Ne? Ja. Und immer gab es Probleme, weil er hat sich überhaupt nicht benommen. Und er hat sich irgendwie immer daneben benommen. Und er wollte immer was anderes. Die wollten die Lieder singen, er wollte einheilen. Die wollten jetzt ihre Predigt halten und er wollte was anderes. Er wollte immer was anderes. Und schon wusste die Kirchenleitung, wenn Jesus kommt, da gibt es Probleme. Das ist also dann können, ist unser Ablauf, unsere Ordnung, alles wird gestört. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was vor sich geht. Wir verlieren die Kontrolle. Das geht gar nicht. Wir haben Frieden in der Gemeinde durch Kontrolle. Wir haben Frieden auf Erden durch Kontrolle, nicht durch Vertrauen. Ja, und so ist Jesus dann immer wieder rausgeflogen und war einfach ein schlechter Kirchgänger. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn du dir jetzt deinen Gottesdienst vorstellst nächsten Sonntag und du würdest jetzt mal dir überlegen, Jesus käme dabei, würde sich in die letzte Reihe setzen, sich das anschauen. Was würde er hinterher sagen? Würde Beifall klatschen und sagen, Kinder, genau das ist es. Das ist genau, wofür ich gestorben bin. Das ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist genau, so muss das sein. Super. Weiter so. Tschüss. Ich weiß nicht, also was, wie wäre das, wenn der wirkliche Jesus, der, nicht der, der Kirchen, der kirchlich domestizierte Jesus, sondern der echte. Der würde tatsächlich da reinkommen. Ich weiß nicht. Ne? Womöglich würde er genauso sich daneben benehmen wie damals. Ne? Und würde sagen, ja, aber was ist denn eigentlich mit der Schwester XY hier hinter der Säule, die da schon seit 100 Jahren krank ist? Und irgendwie, was ist denn damit? Was ist denn hiermit? Was ist denn damit? Der würde seine Finger auf alle diese Sachen legen. Und wäre Jesus bloß nicht gekommen. Wir hatten hier alles gut im Griff. Aber mit Jesus hört es dann auf. Jesus holt etwas hervor, ne, und sagt, ja, dann sagt mir doch, was ist denn jetzt hiermit? Oder was ist denn damit? Oder warum sind wir in dieser Wiederholungsschleife gefangen? Warum ist das denn so? Muss das so sein? Ist das christlich? Habe ich euch das gesagt? Ja, wir machen das eben seit Konstantin so. Ja, wir haben diese Reaktion in den Evangelien oft, ne? Die Leute steht da, entsetzten sich, sie gerieten außer sich, sie waren verwundert. So etwas haben wir ja noch nie gesehen, so etwas haben wir ja noch nie gehört, das ist ja ungeheuerlich. Ne? Und so, sie waren außer sich, also hier war Reaktion, ne? Also die Leute, das war der Wahnsinn, ne? So schön die Geschichte, wo die Leute das Dach abdeckten und den Lahmen da durchlassen. Der Raum war voller Pharisäer, die ließen die ja gar nicht durch. die kamen auf dem normalen Weg ja gar nicht daran an Jesus. Ne? Da saßen hier die ganzen, die auf Jesus lauerten. Oh, was wird er jetzt wieder hier für eine Predigt halten? Ne? Dieser Sektierer. Ja, und dann decken die da das Dach ab und lassen da den Kranken da vor Jesus nieder. Und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Glaubt ihr, die Kraft des Herrn ist auch manchmal in unseren Gottesdiensten da, um zu heilen? Aber wenn die dann da ist, können wir dann von unserem Programm abweichen und dieser Kraft auch Raum geben? Oder können wir das eben nicht, weil wir sind doch so gebunden an unsere an den Ablauf und an die Vorbereitungen und so. Und das ist überhaupt ganz schwer, ne? Und ich habe das auch manchmal erlebt, dass ich merkte, hier ist etwas wirklich da und wir müssten eigentlich mal hier einen Schnitt machen und sagen, hier ist etwas los, also hier geht etwas vor sich. Oder manchmal der Lobpreis, man merkt, der Lobpreis wird immer tiefer und das wird so, eigentlich kann man das nicht einfach aufhören, ne, und sagen, ja, aber jetzt muss ja die Predigt kommen oder jetzt muss ja das kommen, jetzt muss ja das kommen. Ja, muss es das? Ja, das muss es. Ja, warum muss es das? Ja, weil das eben so ist. Ja, und ja, das ist so, ne? Und tatsächlich, unsere Seele, wir haben es vorhin gesagt, unsere Seele muss einen Weg gehen, sich einzulassen. Jetzt kommst du in den Standardgottesdienst, hast deine Kinder zusammengerafft, ein bisschen rumgestritten mit den allen, boah, jetzt bist du im Gottesdienst. Los geht es. Wo ist deine Seele? Ja, noch im Bett. Die ist noch zu Hause, die ist noch, ich bin überhaupt noch nicht wirklich angekommen. Jetzt geht durch. So, jetzt kommen die Ankündigungen, das, zack, zack, zack. Dann werden ein paar Lieder gesungen, ne? Und wie sehr bist du wirklich bei der Sache? Ja, dann sind die Lieder rum, die Seele hat vielleicht gerade sich hat angefangen zu merken, dass da überhaupt irgendeine Musik vor sich geht, ne? Zack, vorbei, Predigt. Und so, und dann die, zack, rum, Segen. Also und so gehen wir, jagen wir da durch. Und lassen uns auf nichts wirklich ein. Und so machen wir das. Wir wollen alles in eine Veranstaltung packen. Und die Seele kommt gar nicht hinterher. Die kommt da gar nicht an. Und dann fahren wir nach Hause, streiten weiter. Da, wo wir aufgehört haben, machen wir nahtlos weiter. Weil unsere Seele ist da, die ist noch da. Ne, und hat das noch gar nicht klar, was jetzt da gestritten wurde. Und dann, ja, aber so ist das. Aber die Gemeinde hat das Gefühl, wir haben alles getan. Wir hatten die Musik und wir hatten den Lobpreis und wir hatten auch den Segen und wir haben alles richtig gemacht. Und der Herr sagt, naja, okay, ihr habt alles richtig gemacht, aber habt ihr auch gelebt? Seid ihr auch wirklich zur Besinnung gekommen? Seid ihr wirklich angekommen in diesem Gottesdienst? Ich habe das meiner Gemeinde manchmal gesagt, habe gesagt, wir sind nie bei der Sache. Wir sind immer zerteilt. Unsere Aufmerksamkeit ist nie so ganz da. Wir sind immer schon, was ist dann, was ist dann, was kommt dann? Und glaubt ihr, Jesus ist wirklich präsent? Ich glaube schon. Also Jesus ist wirklich präsent und Jesus ist bereit, sich wirklich auf dich einzulassen. Das Problem liegt nicht bei ihm, auch wenn man es immer wieder auf ihn schiebt und sagt, ja, ich spüre ja nichts von Jesus, ja, ich merke ja nichts von Jesus. Ja, 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 ne? Du bist ja auch gar nicht da. Wo bist du denn? Keine Ahnung, du hängst in irgendwelchen, noch. Du hast hier noch so eine unabgearbeitete innere Ablage, du bist ja noch vorgestern, du bist noch im letzten Monat, du bist noch von vor 10 Jahren bist du noch nicht so weit. So, deine Seele ist zerrissen in so viele Teile, ne? Du bist, was von dir ist wirklich da? Ne? Es ist wenig, ne? Und mit diesem Wenigen willst du jetzt den ganzen Jesus spüren und willst du jetzt die volle Salbung haben. Ja, das willst du aber auch aushalten, wa? Wenn der Himmel dir auf den Kopf fällt. Ja, da wirst du aber vielleicht zermalmt werden. Ne? So, Präsenz, wichtiges Thema, Präsenz. Kannst du mal in dein Gebet nehmen, das Thema Präsenz, richtig da sein. Das ist ein großes Thema. Wir sind in dieser super schnelllebigen Zeit und alles geht zack, 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 zack. Und du bist nie wirklich so richtig da, weil das ist alles viel zu schnell. Ne? Und Jesus sagt, kommt her zu mir, all ihr, mühseligen, beladenen sind und ich will euch noch ein bisschen Gemeindearbeit draufpacken. Sonntagnachmittag, hast du noch etwas Zeit? Hallo? Her damit. Nein, ich werde euch Ruhe geben. Ah, Ruhe. Was ist das denn Exotisches? Ruhe geben für eure Seele. Wo bist du denn, meine liebe Seele? Ja. Das ist das, was unsere Seele braucht. Unsere Seele braucht Ruhe. Ja? Dass sie zur Ruhe kommt, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Und wenn deine Seele nicht zur Ruhe kommt, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, dann bist du nicht präsent. Du bist überhaupt nicht richtig da. Und dir kann die tollste Predigt gehalten werden. Dir können Worte gesagt werden, die den Himmel erschüttern, die Engel in Brand stecken und so. Und du, ja, ist bald rum, dann habe ich das auch hinter mir. Ist die Pflicht auch erfüllt. Nach Hause, habe ich noch so eine Liste, to do. Nicht to be, sondern to do natürlich. Wo ist deine to be Liste? Ja, die habe ich noch gar nicht angefangen. Ne? Ich kenne nur die to do Liste. Ja, fang mal die to be Liste an. Sein. Wie bin ich eigentlich? Ne? Und da ist das Blatt leer. Ne? Ja, keine Ahnung, was ich denn da hinschreiben. Ne? Der Herr würde sagen, ja komm mal, schlaf mal vielleicht eine halbe Stunde. Wäre mal ein guter Anfang. Ich habe in vielen Versammlungen, wo der Heilige Geist mächtig gewirkt hat, erlebt, dass viele Leute geschlafen haben. Und ich wusste, dieser Schlaf war ein guter Schlaf. Das war der Schlaf, den die tatsächlich brauchten. Ne? Und die haben da wie Kinder, einfach wie ohnmächtig, boah, geschlafen. Sehr gute Bibelstelle. Wolfgang, der Herr gibt's den Seinen im Schlaf. Ja, aber ich schlafe gar nicht gut. Ich schlafe auch so wenig. Ich schäme mich, wenn ich schlafe. Ich muss doch was tun. Ja, vergebens ist es, dass ihr früh aufsteht und euch spät niedersetzt und das Brot der Mühsal esst. So viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Also sind wir jetzt Sein, dann könnten wir uns erlauben zu schlafen. Denn dann würden wir eine Menge kriegen. Oder, nee, geht nicht, ich muss mich kümmern. Ich und der Teufel, du, genau du, alles hängt an dir. Und der Heilige Geist sagt, nee, es hängt nicht an dir, es hängt an Jesus. Und der Antigeist sagt, nee, es hängt an dir. Schau auf dich. Und der Heilige Geist, schau auf ihn. Und der andere, nee, schau auf dich. Und du wirst zerrissen zwischen diesen Stimmen. Aber der Heilige Geist möchte, dass du auf Jesus schaust. Amen. Denn du bist ja sein Gegenüber. Du bist ja nur dadurch ein Mensch, dass du sein Gegenüber bist. Dass du ihn anschaust und er dich. Darin wirst du ein richtiger Mensch. Dadurch fließt sein Geist zu dir hinüber. Wie der Weinstock und die Rebe. Und dann bringst du diese Frucht, dann kommen Dinge wie von alleine und du weißt gar nicht, wie das alles passiert. Du hast es gar nicht gemacht. Leute, ich glaube, die Revolution, in der wir stehen, ist eine vom Tun zum Sein. Wie wäre es, wenn wir mal Kirche nicht tun, sondern Kirche sind? Wenn wir es nicht machen, sondern sind. Vom Machen zum Werden. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Und wir müssen sagen, also von der Seite des Tuns wissen wir sehr viel, können wir gut, sind wir super. Wir haben die Fortbildungen alle gemacht, wir haben die Schulungen alle gemacht, wir sind ja sowas von unterwegs, aber Jesus steht draußen und sagt, komm doch mal zur Ruhe. Hör mal auf. Lass uns mal hier hinsetzen. Und kaum sitzt du, sinkt dein Kopf auf den Tisch und du schläfst. Na, er sagt, okay, Kindchen, schlaf mal. Und dann geht der Wecker und du, weiter. Ja, Es werden sehr viele Christen krank, ist euch das schon mal aufgefallen? Viel Krankheit in der Gemeinde. Ich glaube, einer der Gründe ist, dass die Christen auch nicht anders anzuhalten sind, so wie die Welt auch nicht anders anzuhalten ist als durch Krankheit. Weil nur dann kriegt man diesen Schein. Und nur dann ist man gerechtfertigt, die Füße mal stillzuhalten. Krankheit ist der legale Weg zu etwas Ruhe. Ich meine, muss man sich vorstellen, so eine getriebene Gesellschaft sind wir. Ohne so einen Schein geht nicht. Ne? Aber bei Gott ist es umgekehrt. Bei Gott beginnt alles mit der Ruhe. Als der Mensch geschaffen wurde, an welchem Tag? Und am 7. Ruhetag. Ne, jetzt. Das kann ja wohl gar nicht sein. Ne? Kam sind die da schon ein Feiertag oder was? Wieso hat Gott die denn nicht am ersten Tag geschaffen, damit sie die Arbeit mal hier alle mitgemacht hätten? Nö. Der erste Tag, Sabbat, nichts tun, Ruhe geben, in der Sonne spielen. Gott. So beginnt es. Und so endet es. Genau. Das gelobte Land heißt auch die Ruhe. Gott hat gesagt, ich will euch bringen in die Ruhe. Hebräer, ganze Kapitel, ne, vorne, 3 und 4. Es geht nur um die Ruhe. Setzt allen Fleiß daran. Aha, ja, 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 das haben wir gehört. Fleiß dran setzen. Hier sind wir. Was? Was ist zu tun? Setzt allen Fleiß daran, in die Ruhe zu kommen. Allen Fleiß? Ich habe ja noch nie überhaupt irgendeinen dran gesetzt. Ja, da wird Zeit anzufangen. In Stillsein und Hoffen liegt eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Auf Rennern wolltet ihr reiten. Und voran. Ne? Der Herr sagt, darum werdet ihr fliehen. Ihr werdet am Ende nicht vorankommen, sondern fliehen. Ihr werdet vorangetrieben werden. Und eure Seele verlieren. So, also sehr wichtig immer, wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, wenn wir an den Anfang der Schöpfungsgeschichte gehen, da haben wir all das, was wir als Menschen brauchen. Und da ist der Anfang des Menschen Ruhe. Nichts tun. Und dahin müssen wir tatsächlich wieder zurück. Ne? Und Gott ruht von seinen Werken und auch wir sollen von unseren Werken ruhen. Ja, genau. Und Jesus fängt das Paradies mit uns wieder an. Das ist ja das, was ich auch gestern sagte, wenn Jesus in uns einzieht, wenn wir mit ihm zusammenkommen, dann geht dieser Anfang wieder los. Er beginnt wieder in dir. Du bist wie der erste Mensch. Und du bist auch in deinem Leben der Erste und der Einzige. Da gibt es auch keinen anderen. Du hast dieses eine Leben und in diesem einen Leben will Jesus alles wieder ins Lot bringen. Das heißt auch dich zurückbringen in die Ruhe. Und das braucht Vertrauen. Es braucht Vertrauen, dass du dir das auch leisten kannst, Ruhe zu geben und nicht dem Geld hinterher zu jagen, das nie reicht. In Sachen Geld, wollt ihr ein Geheimnis hören, wie es funktioniert? Interessiert? Für die Ruhe ist das ganz gut. Die Sache ist die, immer wenn ich auf das Geld schaue, dann kommt Druck und Mangel. Bei mir ist das so. Immer wenn ich auf das Geld schaue, ist es nie genug, ist es immer bedrohlich, ist es immer unsicher, es reicht nie. Und Jesus sagt mir, schau gar nicht auf das Geld. Schau doch auf das, was du mit dem Geld willst. Ah. Was wollen wir denn eigentlich haben? Wir wollen gar nicht das Geld haben. Wir wollen bestimmte Dinge wollen wir haben. Oder dass die ermöglicht. Wir wollen Möglichkeiten haben. Wir wollen Freiheiten haben. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Ja, Freiheit braucht Mittel. Schon mal gemerkt? Freiheit braucht auch Mittel. Okay, und aber wenn wir jetzt auf das Geld schauen, die Welt sagt, wir machen das alles durch das Geld, wir kaufen die Freiheit. Und dafür musst du eben leider ein bisschen von deinem Leben verkaufen. Ne? Ja, wie viel ist eine Stunde deines Lebens, deiner Arbeit wert? Du musst dein Leben an uns abgeben, an uns verkaufen, dafür kriegst du das Geld, kannst du dir das kaufen, von dem du dann meinst, dass dir das Freiheit gibt. Ja, guter Deal, ne? Aber wenn wir nicht auf das Geld schauen, sondern wenn wir auf das schauen, was wir erreichen wollen, was wir haben wollen, was wir sehen wollen, dass es kommt, dass es wird. Und wenn wir darüber träumen und wenn wir darüber sprechen, so wollen wir, dass wenn wir unseren Willen darauf richten, kommt das alles. Nicht durch Geld. Wie immer Gott das macht, aber er mobilisiert dein Herz und dein Herz ruft die Dinge. Ich will das so. Zum Beispiel, ich will in meinem Haus Frieden. Wollt ihr auch?
Ja.
Und zwar diesen Shalom. Also nicht nur Waffenstillstand. In der Welt ist Frieden ja Waffenstillstand. So Gleichgewicht des Schreckens. Ne? So, wenn du mir kommst, dann komme ich dir noch schlimmer. Ne? Wage es bloß nicht. Ja, es gibt solche Häuser, da ist das so. Ne? Waffenstillstand. Ja, aber der Shalom ist anders. Shalom, dieser Shalom Gottes ist natürlich, er harmonisiert alles. Er bringt alles in den richtigen Zusammenhang. Er reguliert die ganzen vielen einzelnen Aspekte, die du schon gar nicht überblicken kannst. Der Shalom, er bringt ein Heil, das alles passt, dass alles mal richtig ist, alles an seinem Platz, so wie es sein muss. Wir haben davon ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Wie soll man allem seinen richtigen Platz geben? Wir wissen ja nicht mal über uns, wie der richtige Platz ist. Aber der Frieden, der Shalom, der weiß das alles. Der weiß über die ganze Schöpfung, wie alles zusammengehört. Alles. Vom Atom bis zur Sonne. Und das kommt, kann der Friede, bringt das alles in eine harmonische Zusammenwirkung. Dass es alles funktioniert und alles einander zuspielt und miteinander funktioniert. Wenn wir Shalom erleben, sind wir immer glückselig. Amen. Das sind glückselige Momente in unserem Leben, wenn einfach alles rund läuft, wie geschmiert. Da haben wir die Salbung, das Öl. Das läuft wie geölt. Ne? Das passt alles. Und wenn wir solche Tage erleben, das sind Sternenstunden unseres Lebens. Shalom. Und wie ist das mit dem Shalom? Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, gebe dir seinen Frieden. Das ist wieder diese Nähe von Angesicht zu Angesicht. Hey, der Vater hat die Aufsicht, dann muss ich sie ja nicht haben. Ja, so er lässt sein Angesicht über mir leuchten. So, das ist wie wenn du so ein Baby anstrahlst. Was macht das Baby? Ah, das strahlt zurück und man ist sowas von beeindruckt und denkt sich, wow. Ja, da ist das, ne? So, da ist diese Resonanz, ne? Ich strahle dich und das Baby strahlt zurück. Das Baby sagt nicht, ja, nee, ich strahle nicht, ich habe hier noch ein paar Fragen, ne? Und außerdem mein Konto. Das macht das nicht, ne? Wann hast du das letzte Mal gestrahlt? Mann, das möchte Gott gerne sehen, dass du strahlst. Und wenn du strahlst, dann sind die Engel entzückt. Und dann, das ist so, ne? Das ist so attraktiv, das ist so anziehend. Der ganze Himmel sagt, also das müssen wir, da müssen wir. Wir regeln mal diese Schulden da weg. Und dann ist der Vater dran. Er macht das. Warum sind Kinder die einzigen Menschen auf Erden, die Frieden haben? Weil sie eigentlich gar nichts haben. Das gehört alles den Eltern. Alles. ist dieses ganze Haus, alles, was sie da, ihr Spielzeug, alles, haben die das gekauft, haben die das gemacht, ist das alles von ihnen, haben sie das alles mit Schulden aufgenommen, Kredit hier für die Lego-Dings und was, nein, das ist ja alles, haben alles die Eltern gemacht. Und was macht das Kind? Jo, spielt einfach. Das springt morgens aus dem Bett, ein neuer Tag, hurra, Abenteuer. Und wir quälen uns aus dem Bett, ein neuer Tag, oh nein, muss das eigentlich sein? Ganz anders die Kinder. Für sie ist das zum Leben da, der Tag. Nicht zum Rumbringen. Zum Leben. Und dann wollen die spielen. Und dann, die können gar nicht normal gehen. Ne? Alles im Laufschritt. Rum, rum, rum. Und wir denken uns, oh, was haben die für eine Energie? Das müssen wir runterregeln. Wer kann uns helfen? Medikamente hoffentlich. Ja, die sind zu lebendig, das können, kommen wir nicht mit klar, die müssen so tot werden wie wir. Liebe Leute, wir sind nicht im Geschäft des Lebens, wir sind noch zu wenig da drin. Ne? Uns nervt das Leben, wenn die zu lebendig sind, nervt uns. Ja, das nervt, das stört, das stört. Und das Kind weiß es nicht, ja, wieso denn eigentlich? Ne? Wir könnten doch gerade noch die Welt retten und wir könnten noch in den Weltraum fliegen und wir könnten noch die Tiefsee erforschen. Wir könnten. Und wir, komm, träum nicht. Mach deine blöden Hausaufgaben. Damit du wirst wie wir. Ne? Das ist das Ziel. So wie wir. So musst du sein. Und das Kind denkt sich, nee, warum werden die nicht eigentlich wie ich? Ja. Ja, das ist alles, ihr wisst schon, ich erzähle hier so Geschichten, um euch anzuregen. Wir müssen jetzt auch eine Pause machen. Haben schon 11. Aber denkt dran, die einzigen Menschen auf Erden, die Frieden haben, sind die Kinder. Die haben ja auch das Vertrauen, dass jemand anderes das alles für sie regelt. Und sie können es sich leisten, einfach spielen zu gehen. Und dann kommt ihr erschöpft nach Hause mit roten Wangen vom Spielen. Ja, schön.